Das ist unser Klein und Lösen Podcast. Ich bin Christine Kirchhoff und heute habe ich Alexander Teibrich im Interview. Alexander ist Coach für agiles Arbeiten und Mediator in Potsdam. Und wir wollen mal gemeinsam schauen, was Agilität und Mediation miteinander zu tun haben. Hallo Alex, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hi Christine.
Du hast ja für uns einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Agilität und Mediation. Lass uns doch nochmal so einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen, wie sich eigentlich Zusammenarbeitsmodelle in den letzten Jahren verändert haben.
Aus meiner Sicht, aus der Perspektive, dass Veränderung deutlich mehr im Zentrum steht von all dem, was wir tun. Also wenn wir irgendwie gucken, wie sich Technologie verändert, wie sich das Internet verändert, hat sich die Geschwindigkeit von Veränderungen unheimlich beschleunigt. Und die Frage ist sozusagen, die sich Organisationen stellen, wie gehen wir denn mit diesem Bedarf, sich schneller zu verändern, auch um? Wie können wir da irgendwie unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitnehmen? Aber wie wirkt sich dann das auch auf unsere Zusammenarbeitsmodelle aus?
Und da kommt ja dann auch agiles Arbeiten ins Spiel. Könntest du noch mal kurz erklären, was Agilität in diesem Zusammenhang ist?
Naja, im Kern geht es bei agilen Arbeiten darum, vom klaren Planen wegzukommen, also von der Idee, wir können uns jetzt hinsetzen, ausgiebig analysieren und haben dann den 3- oder 5-Jahresplan, von dem wegzukommen hin zu einem, lass uns ausprobieren, lass gucken, was wir jetzt sicher machen können, was der nächste Schritt ist und was wir aus diesem Schritt jetzt lernen können, um dann entsprechend wieder anzupassen. Also dieses iterative, schrittweise Vorgehen, was auch letztlich immer das Ziel hat, möglichst viel Feedback, möglichst viel erfahrungsbasiertes Wissen in den Prozess mit einzufüttern.
Okay, das bedeutet, es braucht doch aber auch eigentlich eine Veränderung des Mindsets, oder? Also wenn wir wegkommen wollen von diesen starren oder ich sag mal traditionellen Systemen hin zu agilen Arbeitsformen, dann braucht es auch eine Veränderung in der Denke, damit das nicht nur als Methode angesehen wird, sondern sich wirklich dieses ganze Potenzial entfalten kann.
Also, wenn ich es mal überspitzt darstelle, wenn wir jetzt irgendwie Kapitalismus oder Taylorismus angucken, dann war ja da die Idee, es kann sich ein Experte hinsetzen und die Arbeitsabläufe irgendwie analysieren. Also, wie muss denn so eine Fertigungsstraße idealerweise aussehen? Wie muss eine Person den Hammer in die Hand nehmen, um möglichst effektiv den Nagel reinzuschlagen? Das wird analysiert und kommt dann in ein Prozessprotokoll und Personen sollen es bitte genau so ausführen. Und das klappt nicht mehr, weil wir plötzlich feststellen, dass wenn sich Sachen ändern, wenn sich irgendwie technische Begebenheiten ändern oder auch einfach nur die Marktbedürfnisse, dann ist diese Analyse nach 2 Wochen schon hinfällig. Das heißt, der Experte, der eigentlich nur hinsetzt und ich überlege, wie kann es denn funktionieren, weiß gar nicht genug. Denn die Personen, die am meisten wissen, sind ja die, die die Arbeit eigentlich ausführen. Die, die wirklich mit Kunden in Kontakt kommen, die, die wirklich Software entwickeln in meinem Fall oder die sozusagen wirklich an erster Linie die Arbeit ausführen. Und dann ist sozusagen dieser Denkwechsel drin, zu sagen, naja, dann müssen genau diese Personen auch darin involviert werden, Arbeitsprozesse auszugestalten oder Entscheidungen zu treffen. Also es kann nicht der Chef oder die Chefin die Entscheidung treffen, weil der oder die eigentlich zu weit weg ist von der eigentlichen Arbeit. Wir müssen alle involvieren, um sozusagen Erkenntnisse von allen mit reinzubringen, um die bestmögliche Entscheidung zu dem Punkt zu treffen.
Okay, ich habe so den Eindruck, das stellt ja also dieses ganze Führungsverständnis einmal komplett auf den Kopf. Also so traditionelle Unternehmen, da geht es ja auch ganz viel um Angst vor Kontrollverlust, Denken in Position und Status, Abwehr von Konflikten und so weiter. Wie kann denn dieser Switch im Kopf gut gelingen?
Ich glaube, dass auch aus diesem traditionellen Verständnis eine unheimlich hohe Erwartung an Führungskräfte ist. Eine Führungskraft wird irgendwie befördert, hat jetzt die Rolle und die Erwartung ist oft, dass diese Person dann auch die Lösung hat, weiß, wie es geht. Denn sie ist ja irgendwie Chef. Das klappt aber nicht, weil es in einer komplexen Welt, wo wir gar nicht so sehr analysieren können und alle Zusammenhänge wirklich durchdenken, eben diese eine beste Lösung nicht gibt. Es gibt nur ganz viele gute Lösungen. Das heißt aber, dass es als Führungskraft plötzlich ganz normal ist oder auch immer wieder Punkte gibt, wo man realistisch sagen kann, ich weiß es selber nicht. Aber lass gemeinsam rausfinden. Und diese Aussage, ich weiß es nicht, ist eine unheimlich schwere für Führungskräfte, wo die Erwartung eigentlich da ist, dass die Person es weiß oder vielleicht auch zu wissen hat, weil sie ist oder ist ja Chef.
Ich habe da gerade so einen Fall von mir vor Augen. Da wurde eine Führungskraft neu in eine Behörde reingesetzt und die hat so ganz viele Ansätze auch vom agilen Arbeiten. Und die hat auch diesen Satz gesagt, den du gerade beschrieben hast, mit dem "Ich weiß es auch nicht". So, und die Mitarbeiter, die waren völlig baff. Ja, die dachten so, hey, du bist unser Chef, warum weißt du das nicht? Ich frage mich dennoch, wie kann es denn gelingen, auch in solchen starren Systemen diesen Ansatz des agilen Arbeitens reinzubringen?
Ich glaube letztlich immer nur durch Gespräche und durch Transparenz. Also ich glaube, diese Führungskraft hat an der Stelle schon den ersten Schritt gemacht, zu sagen, ich weiß es auch nicht. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Aber da an der Stelle die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch mitzunehmen, ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung. Das andere, wenn wir darüber sprechen, agiles Arbeiten einzuführen, ist mir immer wichtig zu sagen, agiles Arbeiten ist kein Ziel oder kein Selbstzweck. Denn dann führen wir ja nur was ein, um irgendwie agil zu sein. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, die Motivation dahinter muss man erst finden. Und die Motivation in der Behörde ist zum Beispiel zu sagen, naja, die Interessen unserer Kundschaft, was wahrscheinlich Bürgerinnen in dem Fall sind, ändern sich einfach schneller. Oder wir müssen irgendwie die Prozesse beschleunigen. Also wir können irgendwie für einen Ablauf nicht ein halbes Jahr brauchen, sondern wir sollten es vielleicht innerhalb von einer Woche hinkriegen. Oder wir müssen neue Technologien ausprobieren. Und da kommt das Wort ausprobieren schon wieder rein, die eigentlich genau diese Idee hat. Lass mal irgendwie was ausprobieren. Lass mal einen Schritt machen. Und diese Motivation zu finden, also wieso wollen wir uns eigentlich verändern, ist, glaube ich, am Beginn jeder Transition unheimlich wichtig.
Und das Gegenbeispiel wäre jetzt für mich diese ganze Startup-Szene oder auch junge Unternehmen. Wobei, das ist jetzt auch eine steile These. Ja, das ist mein Erfahrungsschatz. Ich habe den Eindruck, dass wenn ich in Startups bin oder auch in jungen Unternehmen, dass die aufgrund dieser agilen Arbeitsformen nochmal eine andere Beziehung zueinander haben. Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, die haben eine größere Nähe zueinander. Auf jeden Fall ist es eine andere Intensität. Also ich erlebe da häufig, dass diese Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verwischt und auch dieses, wie sagt man so schön, Frohlegen, ja, die sind Freunde und Kollegen, dass auch das sich intensiviert. Hast du da ähnliche Erfahrungen?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr Nähe, in dem Sinne, als dass es plötzlich nicht mehr nur um Arbeit geht, sondern oft auch um Perspektiven und Eindrücke und wie geht's den Personen. Also was zum Beispiel in agilen Teams ganz üblicherweise passiert, ist, dass man sich regelmäßig zusammensetzt und guckt, wie geht's uns denn allen mit der letzten Iteration. Und da ist unheimlich wichtig auch zu erfahren, dass irgendwie eine Person frustriert ist oder dass eine Person sich über irgendwas gefreut hat, dass sie stolz auf irgendwas ist, dass sie sich vielleicht über einen Kollegen geärgert hat. Weil gerade in diesen Emotionen eigentlich auch ja eine Lernmöglichkeit drin ist, irgendwie festzustellen, na, was müssen wir denn jetzt anpassen? Und dementsprechend ist schon auch die Anforderung eigentlich da auch offener zu sein. Also vor 20 Jahren hätte man gesagt, also Arbeit ist hier Sachebene und um Himmels Willen keine Gefühle. Aber das passt sozusagen nicht mehr, wenn wir diese Idee haben, die Eindrücke und Perspektiven von allen irgendwie kombinieren zu wollen.
Und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein großes Konfliktpotenzial hinter ist, wo ja dann wieder so ein Stück weit, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen auf die Mediation, wo ja dann auch so mediative Kompetenzen oder der mediative Ansatz zum Tragen kommt.
Zuallererst können ja, glaube ich, insbesondere an zwei Stellen Konflikte entstehen. Bei der Einführung und der Veränderung an sich in Richtung einer agilen oder anders gearteten Arbeitswelt. Und ich glaube, da können wir als Mediatoren schon mal unterstützen, eben solche Bedürfnisse oder Besorgnisse, die jetzt eine Führungskraft hat, eben die Antwort nicht mehr zu wissen, auch irgendwie zu vokalisieren und in gutes Gespräch mit einzubringen. Das andere ist aber auch der normalen Arbeitsebene. Wenn es eben nicht mehr den einen richtigen Weg gibt, sondern eine Option von vielen, dann eröffnet das plötzlich eine Diskussion, die vorher gar nicht so da war. Das heißt, an der Stelle müssen aber dann plötzlich wieder unterschiedliche Eindrücke oder Ideen kombiniert werden. Und auch, glaube ich, da sind wir als Mediatoren gut und können da irgendwie unterstützen. Also ich sage gar nicht so sehr, dass das dann immer eine Mediation ist. Ist es sicherlich nicht, aber sozusagen diese Ideen und Werkzeuge, die in der Mediation ja auch verwendet werden, die sind, glaube ich, genau auch da gut. Also allein schon mal die Idee von dem aktiven Zuhören oder auch von dem Spiegeln, was habe ich denn eigentlich gehört, ist gerade eigentlich in solchen Diskussionen auch wichtig. Das andere, was ich immer öfter erlebe, ist, dass sich zum Beispiel Verantwortungsbereiche auch gar nicht mehr so klar abgrenzen lassen. Dass 3-4 Personen zwar alle die gleichen Ziele haben oder vielleicht auch leicht gegensätzliche Ziele, weil sozusagen wir gewisse Themen balancieren wollen. Und dadurch entsteht natürlich Konfliktpotenzial, wo man irgendwie früher oder traditionell eher von Aufgabenbereichen spricht, die irgendwie klar abgetrennt sind, wo man irgendwie sagt, das ist deine Verantwortung und komm mal bitte nicht in meinen Bereich rein. Und dadurch sind wir auch irgendwie klar getrennt. Das passt nicht mehr, weil einfach die heutige Arbeitswelt und Themen so miteinander verknüpft ist, dass allein diese Trennung nicht mehr so möglich ist.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, was sind denn so andere Unternehmen, die du kennst, die so vorzugsweise auf agiles Arbeiten zurückgreifen?
Im Wesentlichen alle. Also ich glaube, es ist natürlich ursprünglich sehr, sehr aus der Softwareentwicklung getrieben. Einfach deswegen, weil in der Softwareentwicklung Veränderung am eigentlichen Arbeitsprodukt sehr, sehr einfach ist. Weil es ist ja nur Code oder Bits and Bytes, die irgendwie hin und her geschoben werden. Mhm. Also da kann ich sehr, sehr einfach irgendwas anpassen. Wohingegen, wenn ich eine Brücke baue, da kann ich nicht einfach die Brücke ein bisschen versetzen. In Software ist genau das möglich. Das heißt, dadurch ist Veränderung da plötzlich einfacher. Ich nehme einfach da das Beispiel aus der Automobilbranche, weil ich da arbeite. Klassisch haben Automobilhersteller so ein Auto 3 bis 5 Jahre im Voraus geplant, zu sagen, welche Funktionalität soll da rein, wie teilen wir denn diese Aufgabenpakete jetzt aus, welche Zulieferer unterstützen denn etc. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass Kunden ja eigentlich was ganz anderes erwarten. Die vergleichen das mit ihrem Handy und stellen fest, ich kriege ja alle 2 Monate ein Update oder alle Wochen. Und wieso kann denn das mein Auto nicht? Gleichzeitig sind Unternehmen wie jetzt irgendwie Tesla, die genau in diesen Markt reindrücken aus einer Softwareperspektive und genau das hinkriegen. Eine Kundenanforderung, einen Wunsch innerhalb von 2 Wochen umzusetzen und in die Autos zu liefern. Und wenn dann klassische Automobilkonzerne wie ein Daimler, VW etc. das in 5 Jahren nur hinkriegen, dann stellt sich ganz klar die Frage, das passt nicht. Und genau das ist eigentlich der Marktdruck, der dann sagt, na, Kunden, Nutzer erwarten genau was anderes. Und deswegen die Frage, wie verändern wir uns denn?
Alex, ich würde es gerne nochmal konkret machen. Also du arbeitest ja bei Ambition. Ambition ist eine 100%ige Tochter von Daimler. Und du bist ja dort als Coach tätig. Was ist denn konkret deine Rolle?
Also meine Rolle bei Ambition oder Daimler ist letztlich als Agile Coach auf die Zusammenarbeit auf Projektebene zu gucken. Also wir sind ein Projekt von knapp 800 Personen in ganz unterschiedlichen agilen Teams und die Frage ist, wie kann denn da Zusammenarbeit gelingen? Das lässt sich auch immer ein Wechselspiel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wie arbeiten wir denn alle zusammen? Sondern es ist, ich kann Thesen aufstellen, ich kann die richtigen Fragen stellen oder die richtigen Personen zusammenkriegen, um dann irgendwie Veränderungen in eine gewisse Richtung zu motivieren. Und das ist letztlich genau meine Aufgabe, zu gucken, wie können wir denn an dem Ziel einer schnelleren iterativen Entwicklung festhalten und so schrittweise dahin entwickeln.
Okay, und wie sieht es dann konkret im Alltag aus?
Konkret im Alltag heißt das, dass ich zum Beispiel mit den Scrum Mastern in den jeweiligen Projekten zusammenarbeite oder auch mit den Projektmanagern im Projekt und dann eigentlich immer zunächst die Motivation versucht zu finden. Also was sind denn die Themen, die gerade jetzt noch nicht gut klappen und wie können wir denn an der Stelle was verändern und diese Veränderung in die Organisation bringen?
Okay, ich glaube, ich brauche es noch ein Stückchen konkreter. Also ich stelle mir es gerade so vor, ne? Du arbeitest mit den Scrum Masters zusammen Und die sind ja die Sprecher der einzelnen Gruppen, oder?
Ich versuche es mal konkret zu machen.
Ja, ja.
Wir haben 80 Teams. Jedes dieser Teams würde sich alle 2 Wochen mit den Teamkollegen zusammensetzen und fragen, was lief denn die letzten 2 Wochen gut, was lief denn nicht so gut, was müssen wir gegebenenfalls anpassen. Und gewisse Themen können dann diese Teams für sich einfach anpassen und gewisse Themen müssen irgendwie ans Projekt weitergegeben werden und gesagt, hier ist irgendwas, wo sollten wir als ganzes Projekt drauf gucken. Und dann treffen sich sozusagen auch alle 2 Wochen Repräsentanten der jeweiligen Teams und besprechen genau diese Themen. Mhm. Und dann kann da zum Beispiel herauskommen, dass wir irgendwie gewisse Kriterien anpassen müssen, wie wir Software entwickeln oder irgendwie ein neues Tool einkaufen oder ein gewisses Team braucht vielleicht Unterstützung. Vielleicht müssen wir irgendwie Aufgabenbereiche schieben. Also letztlich kann da alles Mögliche rauskommen. Auch die Frage, vielleicht brauchen wir neue Kommunikationsstrukturen oder müssen irgendwie Informationen besser von A nach B geben. Also es ist ein sehr, sehr offenes Feld. Aber genau das findet alle 2 Wochen statt, zu gucken, was sind denn genau die Themen, die wir als Gesamtorganisation verbessern können?
Ah, okay, alles klar. Ich habe mich jetzt gerade nochmal gefragt, wenn ich jetzt Unternehmerin bin und gerne agile Arbeitsformen einführen möchte. Mir ist natürlich klar, dass das von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt, aber hast du da so einen Zeithorizont?
Also, agiles Arbeiten einzuführen ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das ist immer ein Programm von 5 bis 10 Jahren realistisch. Wir kommen sehr auf die Größe der Organisation an und welches Mindset denn vorhanden war oder wie stark denn dieses auch vorhanden ist. Also sehr, sehr oft, anders gesagt, ich würde behaupten, eine agile Transition ist eigentlich nie zu Ende, weil der Kern von agil ist zu sagen, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen uns regelmäßig alle 2 Wochen, alle paar Wochen irgendwie gucken, was kann denn besser werden. Und dadurch stößt jede agile Transition immer wieder an neue Grenzen. Der erste Schritt ist sicherlich einfach Scrum zu machen und sowas wie eine Retrospektive regelmäßig zu machen. Aber selbst wenn man auf Unternehmen guckt, die unheimlich agil arbeiten, dann gibt es neue Grenzen. Dann wird plötzlich über transparente Gehaltsstrukturen diskutiert oder ob die Budgetverantwortung nicht eigentlich beim Mitarbeiter liegen sollte und nicht beim Chef. Oder ob nicht eigentlich das Team drüber entscheiden sollte, wann jemand Urlaub nimmt. Oder auch Ein- und Ausstellungsentscheidungen eigentlich in Verantwortung des Teams liegen und nicht beim Chef. Oder Themen wie Vertrauensarbeitszeit. Also es gibt sozusagen immer mehr Themen, weil dieses Mindset sozusagen eigentlich an alle Teile der Organisation angrenzt und irgendwie dann auch anstößt, ja. Ich würde behaupten, so eine Transition oder agiles Arbeiten ist nie perfekt. Das wird es auch nicht geben.
Was macht denn das für dich persönlich so besonders?
Für mich persönlich ist der Antrieb tatsächlich zu sagen, ich möchte Personen irgendwie dabei unterstützen, besser zu werden in dem, was sie gerne tun. Also Entwickler oder auch ein Projektmanager, die haben total Spaß und Freude an ihrer Rolle. Und mir macht dann wiederum Spaß, sie dabei zu unterstützen, effektiver zu werden, besser in der Zusammenarbeit, sodass letztlich auch wieder beim Kunden, beim Nutzer mehr rauskommt.
Alex, das wollte ich dich eigentlich schon am Anfang fragen. Wie bist du denn eigentlich zur Mediation oder beziehungsweise zur Konfliktbearbeitung gekommen?
Ich habe lange Jahre bei SAP gearbeitet und SAP ist seit Jahrzehnten ein Softwareunternehmen, was auch in diese agile Richtung will, wir involvieren alle. Und was SAP ansonsten auszeichnet, ist wahrscheinlich genau deswegen auch ein sehr, sehr etabliertes Konfliktmanagementsystem. Sprich irgendwie ein Büro direkt unter dem Vorstand angesiedelt, was sich explizit darum kümmert, ein offenes Ohr zu sein als Ombudsoffice oder Ombudsperson für Konflikte zwischen Mitarbeitern, im Konzern im Generellen. Und da aber auch nicht nur reaktiv tätig zu sein, wenn der Konflikt denn schon da ist, sondern auch proaktiv tätig zu sein. Mitarbeitende dazu bei zu unterstützen, Konflikte für sich schon besser zu klären. Mhm. Und wie kam ich dazu? Ich fand das Thema spannend und dann hatte da einfach mal einen Monat mit unterstützt, genau in diesem Büro. Und das war letztlich dann auch so ein bisschen der Pfad, wo ich für mich nochmal entdeckt habe, Kommunikation ist was unheimlich Spannendes und hat einen unheimlichen Einfluss auf die Kultur von einem Unternehmen. Also wie sprechen wir miteinander, wie arbeiten wir miteinander, ist ja letztlich die Unternehmenskultur.
Okay, und dann bist du von SAP zu Daimler gewechselt.
Genau, da bin ich von SAP zu Daimler gewechselt, das war dann einfach ein Jobwechsel. Aber ja, letztlich auch so der Gedanke, mal Mediation zu gucken, kommt sicherlich ursprünglich von SAP.
Alex, noch eine Frage zum Schluss. In welchen Bereichen kommt agiles Arbeiten noch an?
Also agiles Arbeiten fing ja irgendwie in den 1990ern an in der Softwareentwicklung. Eigentlich agiles Manifest und wir wollen kundenzentrierter und irgendwie weniger an Analysen nur arbeiten. Aber die letzten Jahre merkt man auch immer mehr, dass das in anderen Bereichen ankommt. Also es gibt in Holland irgendwie eine Schule, die eigentlich agil mit Schülern arbeitet und da auch die Schüler mitnimmt und sagt, was wollt ihr denn die nächsten 2 Wochen lernen, ausprobieren? Und dann auch mit den Schülern eine Retrospektive macht und wie könnt ihr denn die nächsten 2 Wochen besser miteinander lernen? Oder es gibt auch im Hardware-Bereich, also auch im Bereich 3D-Druck zum Beispiel, gibt es plötzlich Möglichkeiten, auch irgendwie physikalische Gegenstände iterativ schrittweise zu entwickeln. Das heißt, auch in 2 Bereiche, wo ich es nie erwartet hätte, kommt schrittweise agiles und genau dieses iterative Ausprobieren an. Und ich glaube, nach gleichem Muster wird das auch in irgendwie Behörden und ganz unterschiedlichen Sachen ankommen. Also sicherlich in einer unterschiedlichen Arten und Weisen, aber so vom Grundgedanken, dass wir irgendwie schrittweise ein Ausprobieren machen wollen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern und ich denke, der kommt in ganz vielen Bereichen an.
Also ich hänge ja gerade noch total an der Schule.
Ja, das nennt sich Edusgramm.
Also ich habe ja selber 2 Kinder im schulpflichtigen Alter und ich stelle mir gerade vor, wenn die gefragt werden würden, was möchtest du die nächsten 2 Wochen lernen? Die würden da sitzen und sagen, what? Also was ist mit dir los? Ja, das bringt ja die Menschen auch total in ihre Eigenverantwortung.
Das ist ja mit ein Kern von agilem Arbeiten. Also auch wenn ich einen Lehrer nehme, ist ja das traditionelle Lehrerbild eigentlich, du bist der Experte und du bringst mir jetzt bei. Das ist in dieser Wortwahl eine sehr passive Schülerinnenwahrnehmung. Und genau das eigentlich umzudrehen, zu sagen, ich bin Coach als Lehrer, ich unterstütze dich in dem, was du lernen möchtest, aber dafür bist du die verantwortliche Person. Und genau dieser Rollenwechsel findet ja auch in Organisationen statt.
Ja, das finde ich super interessant.
Ja. Also auch wenn ich zurückdenke, als ich das erste Mal, also ich habe jahrelang als Entwickler gearbeitet und da ist irgendwie eher klar, was musst du machen gerade? Und dann der Rollenwechsel in eine deutlich selbstständigere Tätigkeit als Scrum Master oder Agile Coach. Es war für mich eine Riesenherausforderung, meinen eigenen Arbeitsalltag zu strukturieren. Plötzlich selber sagen zu müssen, was sind denn gerade eigentlich die wichtigen Themen, an denen ich arbeiten muss. Und das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, das wäre total überfordernd, aber schrittweise auch hier die Verantwortung zu geben. Und das Gleiche passiert auf Teamebene. Jahrzehntelang hat der Chef gesagt, was wichtig ist. Und plötzlich soll das Team rausfinden, was denn wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das auch gerade nochmal sehr aufschlussreich, was du gesagt hast, das auch auf sich selbst zu beziehen und zu gucken, was sind dann eigentlich die Themen, die wichtig sind, also an denen ich heute noch arbeiten möchte. Und die Frage muss ich mir heute auch nochmal stellen.
Ja, habe ich auch kein Patentrezept. Meine To-Do-Liste quillt auch über. Aber auch da irgendwie zu priorisieren und zu gucken, was probieren wir dann jetzt aus.
Das finde ich gut und das nehme ich jetzt nochmal inspirierend mit. Vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, Christine. Freut mich, dass es geklappt hat. Und ja, wenn da irgendwie Fragen sind, kommt gerne auf mich zu.